Jesus, wir danken dir, dass wir auch heute wieder ein Stück mehr von dir begeistert sein können. Wir sind jetzt die nächsten Minuten nicht da, um Menschenwort zu hören, sondern direkt von dir, aus deinem Wort, was du uns in Form der Heiligen Schrift gegeben hast. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Größe und die Herrlichkeit des Vaters offenbarst und dass wir am Ende wir mehr verliebt und mit größerer Leidenschaft für dich leben können. Amen und Amen. Letzte Woche war Steve Wimble da mit seiner Predigt über das unglaubliche Universum und den unglaublichen Körper. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal da weiter, wo Steve aufgehört habe. Oder erstaunliches Universum, erstaunlicher Körper. Und mache weiter mit erstaunlicher Jesus. Steve hat so ein bisschen angefangen, am Ende seiner Predigt darauf hinzuweisen, wie faszinierend das doch sein muss, dass dieser allmächtige Gott, der Himmel und Erde in seiner Hand hält, der mit dem Universum spielt, als wären sie Ping-Pong-Bälle, dass dieser Gott Mensch geworden ist und für uns gestorben ist. Und das soll so heute so ein bisschen das Thema sein. Aber bevor wir da weiter einsteigen, Benjamin, können wir vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgehen und das Video von Steve Wimble zeigen. Einfach um euch so eine gedankliche Erinnerung zu geben, wer denn dieser Gott war. Steve hat dann so erzählt, okay, wir zoomen einfach mal so ein bisschen weg von der Erde. Das ist unser blauer Planet. Der hier weiter weggeht, mir natürlich immer kleiner erscheint. Dann kommt der Mond dazu. Im Hintergrund leuchtet die Sonne. Jetzt kommen die Planeten, Mars. Ich glaube, es sind Asteroiden. Nebel. Jupiter. Sterne nach der Sonne. Einfach die Dimension unserer Vorstellungskräfte, weil es so überwältigend groß ist. Und ich glaube, wir müssen einfach, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber als ich letzte Woche da gesessen habe, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich unwahrscheinlich klein bin. Und ich glaube, wir müssen einfach so ein bisschen, wenn wir über Gott reden oder wenn wir über Jesus reden, dieses Bild, diese Vorstellungskraft bewahren, wer es ist, über den wir reden. Und das ist einfach so wichtig, wenn wir heute den Predigttext von Johannes 10 uns angucken. Haltet einfach im Hinterkopf, wenn es darüber geht, dass Gott Mensch geworden ist, wer dieser Gott ist, mit welcher Größe wir zu tun haben, von welcher Größe wir reden, wenn wir über den allmächtigen Gott reden, der Mensch geworden ist für uns. In Johannes Kapitel 10 fängt Jesus an zu sagen, ich bin der gute Hirte. Und schon an dem Punkt müssen wir aufhören mal unsere Vorstellung, unsere mentale Vorstellung von dem Bild von dem guten Hirten revidieren. Denn in dem Augenblick, wo wir lesen, ich bin der gute Hirte, haben die meisten von uns dieses Bild im Kopf. Ein leicht feminin angehauchter Jesus mit gepflegtem Bart, Kopf sanftmütig zur Seite geneigt, der mit seinen weichen Feinmechanikerfingern sozusagen fast unspürbar das Lamm streichelt, keiner Seele was zuleide tut und auch noch so ein bisschen so einen verklärten, verträumten Friedensblick hat. Das ist sozusagen der gute Hirte, den wir uns vorstellen. Und wer immer dieses Bild gemalt hat, hat noch nie einen Hirten aus dem ersten Jahrhundert gesehen. Weil, ich habe euch leider kein Bild mitgebracht, die Hirten im ersten Jahrhundert garantiert keine sanften, femininen Leute waren, sondern Hirten im ersten Jahrhundert waren muskelbepackte, raue Kerle. Schon aufgrund der Tatsache, dass sie ein ganzes Jahr lang draußen in der Natur waren, egal ob die Sonne geschienen hat, ob es geregnet hat, egal ob es auch wenn es selten ist, geschneit hat, egal wie kalt es in der Nacht ist, die Hirten waren draußen, haben draußen übernachtet. Ein Hirte zu sein, ist harte Arbeit. Du musst manchmal graben, um Befestigungen für die Schafe auszuheben. Du trägst die Schafe und meistens sind die Schafe eben nicht so diese kleinen, wölligen Lämmer, sondern es gibt auch schwere Schafe. Das braucht einfach Muskelkraft. Die Wegstrecken, die Hirten zurücklegen, einfach, indem sie laufen, sind oft sehr lang. Die Hirten müssen ihre Schafe gegenüber Raubtiere verteidigen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass David, bevor er König war, er ein Hirte war und er zum König Saul gesagt hat, dass er eigenhändig Löwe und Bär erlegt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wenn ein Löwe und ein Bär zu dieser Art von Hirte rennt, wie das aussieht, wie so ein Hirte sozusagen halbgewalkt mit seinem kleinen Stöckchen fuchtelt. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, ne? Also dass so eine Art von Hirte dem Bären Einhalt gebietet, sagt, Friede mit dir. Wenn du ein Hirte im ersten Jahrhundert bist, bist du ein ordentlicher Kerl, bist du jemand, der es mit einem Löwen auf sich nimmt, im Zweifelsfall, im Nahkampf, und das revidiert einfach mal vollständig unseren Blickwinkel, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus redet beim guten Hirten von jemandem, der Kraft hat, der die Fähigkeit hat, Schutz auszuüben für diejenigen, die sich bei ihm bergen, der auf keinesfalls so ein bisschen einen femininen Touch oder eine feminine Ader hat, sondern ist ein muskelbepackter Kerl, der allerdings mit dem Zusatzeigenschaft von gut nur das Beste für die Schafe vorhat. Das ist, was Jesus meint, ich bin der gute Hirte. Vielleicht können wir zurück zum Text gehen. Ich bin der gute Hirte. Und jetzt sagt Jesus, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Das heißt, Jesus beschreibt hier einfach die intime Beziehung, die er mit denen hat, die zu ihm gehören. Unsere Beziehung mit Jesus ist eben nicht einfach nur so, naja gut, ich habe mal von ihm gehört, sondern es ist wirklich eine Kennenlernbeziehung. Jesus kennt uns durch und durch und wir kennen ihn. Wenn wir über ihn reden, wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt sagt Jesus eben das Besondere, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dieses Wort für, das kann man im Deutschen nicht erkennen, aber im Griechischen ist das ganz offensichtlich. Im Griechischen steht dieses Wort für, wird verwendet, wenn jemand sein Leben als Ersatzopfer für etwas anderen gibt. Das heißt, dieses Wort für schreit aus dem Text heraus und sagt, hier gibt jemand sein Leben stellvertretend als Opfer für jemand anderen. Dieses Wort für kommt ganz oft im Alten Testament vor, wenn es heißt, ein Schaf für eure Vergehen, ein Tier für eure Sünden. Es ist immer das stellvertretende Sühneopfer, es ist das stellvertretende Opfer, was gegeben wird für den anderen. Und jetzt sagt Jesus zu den Jüngern, die alle Juden waren, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird ein Herde und ein Hirte sein. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, dass mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung er eine Herde sammeln wird, die multilingual ist. Das heißt, viele Sprachen spricht und aus unterschiedlichen Stellen kommt. Hast du dich schon mal gefragt, aus welchem Stall du kommst? Du kommst sozusagen aus dem Sachsenstall, wenn du von hier bist. Und Jesus hat von dir geredet, als er gesagt hat, ich habe eine Herde, die aus einem anderen Stall ist. Was er damit meint ist, ich sammle nicht nur die Juden zu mir, dass sie Christen werden und dass sie an mich glauben, sondern ich sammle auch die Leute aus dem Sachsenstall, aus dem Thüringenstall, wo auch immer her. Und dann wird es eine Herde und einen Hirten geben. Das ist wirklich sehr interessant, denn hier sehen wir die Absicht von Jesus, dass Gott nicht mit dem Volk Israel einen unterschiedlichen Plan hat als mit seiner Gemeinde. Es gibt sozusagen kein Zwei-Völker-Programm. Eine Herde sind die Israelis und die andere Herde sind irgendwo so die anderen, sondern überall aus den Nationen sammelt sich der auferstandene Herr Schafe und es gibt im Endeffekt eine Hirte und einen Herden. Es gibt also keinen Sonderstatus, keine extra Herde mit besonderen Privilegien für die Leute aus Bülau oder aus Pieschen und auch nicht für die aus Tel Aviv, sondern es gibt einen großartigen Herrn, es gibt einen großartigen Retter und wir alle, egal wo wir herkamen, sind dankbar und froh darüber, dass wir in ihm und in ihm allein ewiges Heil gefunden haben. So, die kommen. Und jetzt sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder aufzunehmen. Das heißt, hier sehen wir, dass vom Anfang an die Auferstehung im Plan von Jesus war. Er sagt nicht, ach, ich gebe mal mein Leben für die Schafe, Punkt. Und na, hoffentlich wird der Vater mich wieder auferwecken. Sondern Jesus sagt von Anfang an, ich lasse mein Leben, damit ich es wieder aufnehmen kann. Die Auferstehung war von Anfang an geplant. Jesus war sich seiner Auferstehung sicher. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Vers, der was mit dem Universum zu tun hat, von dem wir gerade reden. Jetzt sagt nämlich Jesus was ganz Erstaunliches. Er sagt, niemand nimmt es von mir. Das heißt, er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben. Und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Entschuldigung. Diesen Satz, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es von mir selbst, kann keiner von uns sagen. Was Jesus damit meint ist, ich allein habe Autorität darüber, wann ich sterbe, wie ich sterbe, warum ich sterbe und ich allein ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich und der Vater haben Autorität darüber, wann ich wieder auferstehe, wann ich selbst wieder zum Leben komme. Wir können noch nicht mal den ersten Part sagen. Keiner von uns kann sagen, niemand nimmt mir mein Leben. Du kannst es sagen, aber du bist dir nicht sicher, ob du nicht auf deinem Nachhauseweg nach den Rouladen und Klößen, die dich in einer halben Stunde erwarten, vielleicht mitgenommen wirst, unfreiwillig, von demjenigen, der gerade aus der Neustädter Bierkneipe vom Frühschoppen kommt. Er hat in dem Augenblick dein Leben genommen, ohne dass du es wolltest. Es besteht hier ein fundamentaler Unterschied zwischen Jesus und jedem anderen Menschen. Jesus sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Wenn ich es nicht freiwillig hingebe, bin ich, und ich benutze mal jetzt ein ganz einfaches Wort, unkaputtbar. Ich bin unzerstörbar. Keiner hat die Fähigkeit, von mein Leben von mir zu nehmen. Auch wenn es eine billige Nachmache ist, aber Sylvester Stallone hat die Idee von seinem Film Rambo von diesem Bibelvers gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, Sylvester Stallone, freier Oberkörper, eingeschmiert mit so Öl, ne? Die Pfeile und die Granaten prallen einfach so von ihm ab und er steht so cool mit seinem Maschinengewehr so da. Ne? Diese Unverwundbarkeit, die Idee von dieser Unverwundbarkeit hat er davon. Ich weiß nicht, ob er das direkt davon hat, aber die Idee, dass ein Mensch Autorität über sein Leben hat und keiner ihm sein Leben nimmt, kommt von da. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Das Interessante ist, dass Jesus sagt, ich habe Vollmacht, es wieder herzunehmen. Und das ist das Spannende, weil wir normalerweise sagen, okay, Jesus hat sein Leben freiwillig für uns hingegeben und dann war er einfach tot und hat gewartet und der Vater hat ohne das Zutun von Jesus ihn wieder auferweckt. Stimmt aber nicht ganz. Jesus hatte an seiner eigenen Auferstehung Anteil. Er sagt, ich habe bestimmt, wann ich mein Leben wieder aufnehme. Das ist eben das Besondere die Faszination an der Dreieinigkeit, dass es eben sowohl der Vater ist, der Jesus auferweckt hat, und Jesus selbst, der sich selber wieder Leben gegeben hat. Das ist das, was der Text sagt. Es ist diese interessante Spannung, dass auf der einen Seite Jesus selbst, der allmächtige Gott ist, der sagt, ich habe Leben und Tod in meiner Hand, ich bestimme, wann ich sterbe und wieder auferstehe. Und auf der anderen Seite, was der Text auch sagt, ist er komplett abhängig vom Vater. Und er sagt, dieses Gebot habe ich vom Vater empfangen. Auf der einen Seite handelt Jesus voll eigenständig und auf der anderen Seite gleichzeitig, weil er die zweite Person der Dreieinigkeit ist, die sich dem Vater unterordnet, sagt er, in allen Dingen bin ich vom Vater abhängig und ich tue all nur das, weil ich vom Vater das Gebot bekommen habe. So, bevor wir aber weitermachen, müssen wir uns im Klaren sein, wer in der Theologie der jüdischen Gläubigen Macht und Fähigkeit über Leben und Tod hat. Und das ist ganz klar. Im 5. Buch Mose, die Bibelstelle habe ich euch auch mitgebracht, Kapitel 32, Vers 39, sagt der allmächtige Gott, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig, ich zerschlage und ich heile und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Ich weiß nicht, ob ihr gezählt habt, wie viel mal das Wort ich vorkommt, aber die Sache ist glasklar, die der allmächtige Gott hier im Alten Testament sagen will. Er sagt hier, die Fähigkeit zu töten und wieder zum Leben bringen ist mir und mir allein gegeben. Es ist ein Gottesprivileg. Nur wer Gott ist, kann umbringen und kann wieder zum Leben rufen. Es gibt sonst keinen. Oder höre ich irgendwelche Freiwilligen? Und alles ist still vor dem allmächtigen Gott. Das heißt, im Verständnis der Juden ist es Gott und Gott allein, der die Fähigkeit hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben. Umso erstaunlicher ist es im Text, den wir gerade gesehen haben, dass Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es weg und ich nehme es wieder auf. Er bezieht sich auf 5. Buch Mose und sagt, ich verwende meine Gotteseigenschaft als Allmächtiger in dem Augenblick, wo ich mein Leben hingebe für die Schafe und es nach 3 Tagen wieder aufnehme. Was in den Augen oder in den Ohren der Jünger behauptet, wenn Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es allein und ich nehme es wieder auf. Die Jünger hören in dem Augenblick, du behauptest, der allmächtige Gott selbst zu sein. Das ist genau das, was Gott macht. Jetzt sehen wir das einfach ein paar Kapitel weiter. Jetzt haben wir Jesus gehört, wie er das sagt. Und jetzt kommen wir zum praktischen Teil, wo es ganz praktisch wird, wo wir das demonstriert sehen, wie Jesus das macht. Johannes 18. In Johannes 18 lässt sich Jesus von Judas gefangen nehmen. Und das heißt, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Kidronfluss, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Das heißt, Jesus geht bewusst an den Ort, wo, von dem er weiß, Judas weiß, wo ich bin. Er wählt bewusst einen Ort, wo er sicher gehen kann, dass Judas ihn findet. Als Judas nun die römische Kohorte und von den Hohenpriestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kamen sie mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Und Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Nächstes Bild. Und sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin. Und jetzt kommt ein bisschen was ganz Interessantes. Oder lass uns erstmal so ein bisschen vorstellen. Was hier nämlich passiert, ist Folgendes. Wenn man im Griechischen sagen will: Ich bin's. Hi. Ich bin's am Telefon. Kannst du dieses Wort verwenden, was Jesus hier verwendet hat? Ich bin. Und gleichzeitig sticht aber dieses Wort so heraus, weil Gott im Alten Testament dieses Wort Ich bin es so oft für sich benutzt hat, als eine Deklaration, wir gucken es gleich, dass er allein der allmächtige Gott ist. Das heißt, man hat hier so ein bisschen ein Wortspiel. Wenn Jesus sagt, ich bin, meint er auf der einen Seite, na, ihr sucht Jesus, hier bin ich. Auf der anderen Seite meint er aber wesentlich mehr als nur, ich bin der Typ, den ihr sucht. Und was er damit meint, sehen wir gleich. Und was nämlich als nächstes passiert, nachdem er zu ihnen sagt, ich bin, fallen die Soldaten zurück auf den Boden. Und man muss sich jetzt fragen, warum ist das passiert? Was geht hier vor sich? Auf alle Fälle ist es nicht so, dass hier so ein kleiner Lampionumzug sozusagen stattgefunden hat und so ein paar halbgewalkte Leute da hinkommen und sie Jesus fragen, nein, wir suchen Jesus, und Jesus sagt so, also ich bin's. Und das haben die nicht erwartet, dass Jesus hüstelt und fallen vor lauter Schreck auf den Boden. Vergiss es. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was so ein bisschen, aufgrund dessen, dass ich kein Foto habe von einem Soldaten aus dem 1. Jahrhundert, aber was so ein bisschen widerspiegelt, wie ein Soldat, ein römischer Soldat oder hier sind es syrische Hilfstruppen aussieht. Das müsste da irgendwo gleich in der nächsten Folie sein. So eine Art von Typ ist das. Furchterregend. Die römische Armee hat nicht umsonst alles, was vor ihre Füße getreten ist, kurz und klein gehackt, wenn es ihnen widerstanden hat. Die römische Armee und die Soldaten waren die durchtrainierteste und die gehorsamste Armee der Welt der damaligen Zeit. Und als hier eine römische Kohorte, es waren keine römischen Soldaten an sich, sondern römische Hilfstruppen, die römisch trainiert worden sind, mitgekommen sind, um Jesus festzunehmen, waren es so eine Art von Typen. Die bläst du mal nicht so einfach um. Wenn die fragen, Jesus, wer bist du? Und Jesus sagt, warte mal, dann fallen die nicht zu Boden, weil sie noch nie einen Jesus hüsteln gehört haben. Die stehen, egal was passiert. Und es muss etwas Übernatürliches passiert sein, als wenn Jesus sagt, ich bin, sie zu Boden fallen. Also wenn wir uns eines merken, dann das. Ein römischer Soldat fällt nicht grundlos zu Boden. Habe ich recht oder nicht? Gut, okay, gut. Können wir weitermachen. Ihr habt auch so ein bisschen dasselbe Gesicht für fröhlich und ich weiß nicht so richtig, wo ihr seid. Okay, zurück zum Text. Denn was hier passiert, ist Folgendes. Vielleicht können wir wieder den nächsten Text machen, die nächste Folie. Hier in Jesaja habe ich euch rausgegeben, was passiert. Hier benutzt nämlich der allmächtige Gott dieses selbe Wort, ich bin. Und ich habe euch nur zwei Bibelstellen mitgebracht, 42,8 und 44, Vers 6. Ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen ruhenden Götterbildern. Und im 44, Vers 6, ich bin der Erste, ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Ich möchte euch vorschlagen, dass als Jesus verhaftet wird und sie ihn fragen, wir suchen Jesus von Nazareth, und Jesus sagt, ich bin, er damit sagen will, was er eben gerade zu seinen Jüngern gesagt hat. Niemand nimmt mein Leben von mir und niemand gibt es mir wieder, sondern ich allein habe Autorität, als mächtiger und allmächtiger Gott es hinzugeben und es wieder aufzunehmen. Und falls du es nicht glaubst, gebe ich dir eine kleine Demonstration in dem Augenblick, wo Leute mir mein Leben nehmen wollen. Die römischen Soldaten kommen hin und Jesus sagt, ich bin. Und in dem Augenblick fallen alle zum Boden. Warum fallen sie zu Boden? Weil die Standardreaktion, wenn Gott auf den Plan tritt und Menschen begegnet, was die Standardreaktion von Menschen ist, sie bleiben nicht stehen. Ich habe euch nur ein Beispiel mitgebracht. Kommt ganz oft im Alten Testament vor, in Hesekiel. Ich habe euch eins was aus dem Neuen Testament mitgebracht, eine Apostelgeschichte. Das ist die nächste Folie, Benjamin. Als Paulus, der vorher Saul hieß, nach Damaskus gekommen ist und der allmächtige Gott in der Form des auferstandenen Jesus ihm begegnet, heißt es, und Paulus fiel auf die Erde. In dem Augenblick, wo du dem auferstandenen Jesus, wo du dem allmächtigen Gott begegnest, garantiere ich dir, bleibst du nicht stehen und sagst, ach, das ist ja nett. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich garantiere dir, deine erste Reaktion auf die Begegnung von Gott wird sein, dass du flach auf dem Boden liegen wirst, weil es dich überwältigen wird. Und ich wage zu behaupten, dass genau dasselbe passiert ist, als Jesus zu den Soldaten gesagt hat, ich bin, bang. Und nur aufgrund dessen, dass Jesus freiwillig sein Leben hingibt, hatten die Soldaten die Fähigkeit, überhaupt wieder aufzustehen und zu sagen, okay, hier bin ich, nehmt mich. Und das Besondere ist, und das ist so ein bisschen die Vorschau, ebenfalls eine Vorschau für das, was passiert ist, dass was als nächstes Jesus den Soldaten sagt, ist, nehmt mein Leben und lasst die anderen freigehen. Das ist eine Vorschau auf das, was am Kreuz passieren wird. Er gibt sein Leben, damit wir freigehen werden. Lasst uns zum Schluss jetzt nochmal ganz kurz überlegen, was das jetzt für unsere Beziehung mit Jesus bedeutet. Wenn wir über Jesus reden, reden wir nicht einfach nur so über irgendeinen Menschen. Ja, Jesus ist vollkommener Mensch, aber er ist gleichzeitig allmächtiger Gott. Und jetzt in dem Augenblick müssen wir unsere Vorstellungskraft anschalten. In dem Augenblick muss der Schalter angehen. Und wenn wir sagen, Jesus muss im Hintergrund dieser Film ablaufen, wo die Erde verschwindet, Mars, Venus, Jupiter immer kleiner werden, das Sonnensystem verschwindet und die Galaxien sich ausbreiten. Und du musst in dem Augenblick, wo du sagst, Jesus, dieses Bild haben vom Allmächtigen, der die Galaxien mit seiner Hand beherrscht. Derjenige, der die Galaxien wie Spielzeug durch seine Hand gleiten lässt, hat mit seinen Füßen die Erde berührt und hat sein Leben für dich hingegeben. Johannes 3,16 hat oder irgendjemand heute früh vorgelesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und natürlich sagen ganz oft Interpreten, es ist eine erstaunliche Liebe gewesen, dass der allmächtige Gott die Welt liebt. Und oftmals hört man dann die Erklärung, die Liebe ist so erstaunlich, weil es zurzeit, wie viel sind es, 7 Milliarden? 7 Milliarden Menschen gibt. Wie sehr, wie groß muss die Liebe sein, dass Gott so viele Menschen lieben kann? Blödsinn! Die Erde ist klein. Im Vergleich zum allmächtigen Gott sind wir absolut wenige. Es ist doch nicht erstaunlich, dass Gott Liebe hat für 7 Milliarden Menschen. Könnt ihr euch daran erinnern, wie klein die Erde geworden ist, wie groß Gott ist? Es ist doch nicht erstaunlich, dass er Fähigkeiten hat, so viele Leute zu lieben. Es ist ein Klacks für ihn. Das Erstaunliche an der Liebe Gottes Und das Besondere ist, dass er so groß ist, dass er so faszinierend ist und dass er uns trotz, dass wir Rebellen sind, uns liebt. Das Erstaunliche an der Liebe Gottes ist nicht, dass er etwas in uns gefunden hat, wo er sagt, oh, ich mag ihre Nase so sehr, ich muss sie einfach retten. Das Erstaunliche liegt daran, ich habe es euch hier mit hingeschrieben. Könnt ihr euch daran erinnern? So hat Gott die Welt geliebt. Und als nächstes gibt es eine Beschreibung, wie die Welt ist. Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen, ist dasselbe, nicht dasselbe Wort, aber es ist dasselbe Objekt, was er damit beschreiben will. Die Menschen, das heißt die Welt, haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Besondere, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das Besondere an der Liebe ist, dass der gute und der allmächtige und der faszinierende Gott Menschen liebt, die der Liebe nicht würdig sind. Das ist das Faszinierende daran. Das Faszinierende an Gottes Liebe ist nicht, dass du guckst, wow, was hat denn Gott an mir gesehen? Vielleicht mag er meine Schuhe oder meine Zehen, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich so nett oder so lieb. Wenn du Gott fragst, warum liebst du mich, ist die Antwort nicht an einem Körperteil oder einer Charaktereigenschaft von dir. Wenn die Frage ist, warum liebst du mich so sehr, sagt Gott, guck auf mich, es ist erstaunlich, dass ich dich liebe. Und wir fragen uns aber, Gott, warum, 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 warum? Hier kommt das Warum. Letzte Bibelstelle für heute. 5. Mose 7, Vers 7 bis 8. Nicht, weil ihr größer wart als alle anderen Völker, Volk Israel, hat der Herr euch geliebt und euch erwählt. Nein, ihr wartet das Geringste unter anderen Völkern, sondern weil der Herr euch liebt, hat er euch erliebt und gewählt. Und du liest das und du denkst, Gott, das ist keine Antwort. Du fragst, ich will wissen, was hast du Besonderes an mir gesehen? Und Gott sagt, nein, wir reden nicht über dich, wir reden überhaupt nicht an dich. Du bist kleiner, geringerer, weniger wert als alle anderen. Ich hätte andere erwählt. Wenn du mich fragst, warum ich dich liebe, dann gebe ich dir eine Antwort. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Du denkst, meine Güte, ich begreife es einfach nicht. Und Gott sagt, genau, das ist ja das Erstaunliche daran. Das Erstaunliche daran ist, dass ich dich liebe und es keinen Grund gibt, dich zu lieben, außer in mir. Halleluja. So, wenn es gut ist, sollen wir Schluss machen. Was nehmen wir für uns mit nach Hause? Leute, wir können uns der Liebe Gottes sicher sein. Und das sagt auch die Bibel. Wenn Gott uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren, das hat er gemacht, wie viel mal mehr jetzt, wo wir versöhnt sind, ey, wie fantastisch und wie sicher ist seine Liebe für uns. Sie ist erstaunlich. Wir können der Liebe Gottes sicher sein. Nie mehr Zweifel. Nie mehr auf uns gucken und sagen, Mensch, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, du musst es nicht wissen. Es hat was mit seiner Zuneigung für dich zu tun. Mit seinem exzellenten Charakter. Wie groß und wie gut und wie faszinierend und wie einmalig er ist. Deshalb liebt er dich. Halleluja. Und das Zweite ist, und das dürfen wir auch nie vergessen, wenn wir von Jesus reden und dass er sein Leben für uns gegeben hat, dann reden wir nicht von so einem feminin angetatschten Hirten, so einem Friedensnobelpreisträger aus dem ersten Jahrhundert, der keine Fliege was zuleide tut. Wenn wir das Wort Jesus aussprechen, sprechen wir vom allmächtigen Gott. Und Jesus Christus als allmächtiger Gott ist gefährlich. Ich weiß nicht, ob du wusstest, ob Jesus gefährlich ist. Jesus ist gefährlich. Der Hebräerbrief sagt, es ist eine furchterregende Sache, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen.
Also wer das nicht gesehen hat, wie die Erde klein wird, wie die Sterne verschwinden und wie groß der allmächtige Gott ist und dann nicht zittert und sagt, es muss eine furchterregende Sache sein, in die Hände des allmächtigen Gottes zu fallen, dann weiß ich nicht, was dir sonst noch das Fürchten beibringt. Jesus ist gefährlich. Als die Kinder in den Chroniken von Narnia mit den Bibern gesprochen haben und die Biber gesagt haben, ja, ich weiß, keine Predigt ohne Zähl los. Und die Biber gesagt haben, wir begegnen Aslan dem Löwen. Dann haben die Kinder gesagt, Mensch, ist das nicht gefährlich, dem Löwen zu begegnen? Ist er denn überhaupt sicher? Da sagt der Biber, sicher? Der Löwe ist nicht sicher. Der Löwe ist gefährlich, denn er ist ein Löwe. Aber er ist gut. Und das ist das Faszinierende an unserem Herrn, dass er super gefährlich ist, weil er gewaltig und mächtig ist. Aber er ist unwahrscheinlich gut. Er liebt uns, wie niemand anders uns lieben kann. Extremer geht es nicht. Er hat sein Leben für dich hingegeben. Er ist ein erstaunlicher Jesus. Halleluja und Amen.
Lass uns aufstehen. Ich denke, wir müssen einfach anbeten. Wir müssen wirklich sagen, Jesus, du bist erstaunlich. Wunderbar ist es, dass wir einen Jesus haben, der so ist. Und das hat Dirk jetzt so klasse so beigebracht. Lass uns das tun. Und bevor wir es tun, da möchte ich, dass er für uns betet.
Jesus, wir bitten dich, dass du uns diese Fähigkeit im Alltag schenkst, deine Größe zu sehen. Schenk uns, von hier hinaus zu gehen und zu sagen, einmaliger Herr, wie gut es ist, zu dir zu gehören. Wie sicher ich in deiner Liebe bin. Es ist nicht nur ein kleiner Mensch, der für mich gestorben ist, sondern der allmächtige Gott selbst ist auf die Erde gekommen und hat mit seinen Füßen die Erde betreten und hat sein Leben für mich hingegeben. Lass mich durch den Alltag gehen, in Freude und in Dankbarkeit, wen ich an meinem Jesus Christus habe. Und Vater, schenk uns diese Fähigkeit, die diese Asiaten haben, zu sagen, was kann ich tun, um diesem Jesus zu dienen?